Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Zu den aktuellen Nachrichten begrüße ich am Mikrofon Jitka Matkova. Eine gemeinsame Erklärung der tschechischen Parlamentsparteien zu den Beneš-Dekreten ist fertig. Fünf Vorsitzende dieser Parteien haben sich heute auf den genauen Wortlaut geeinigt. Das Dokument ist für jene tschechischen Bürger bestimmt, die durch die deutschen und österreichischen Forderungen nach der Rückgabe des nach dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmten sudetendeutschen Eigentums beunruhigt sind. Die Erklärung soll zudem den ausländischen Partnern der Tschechischen Republik zeigen, dass die Dekrete Bestandteil des tschechischen Rechtssystems sind, jedoch der Vergangenheit angehören und heute nicht mehr angewandt werden. Der Text wurde bislang nicht veröffentlicht. Die Parteichefs wollen ihn zunächst ihren Parteien vorlegen. Im Beisein von Ministerpräsident Miloš Zeman, Abgeordnetenhauschef Václav Klaus und Arbeitsminister Wladimír Špidla ist in Prag der dritte Kongress der Böhmisch-Mährischen Konföderation der Gewerkschaftsverbände CMKOS eröffnet worden. Zum Auftakt der Veranstaltung tauften die beiden erstgenannten Politiker das Buch mit dem Titel Selbstverteidigung des Arbeitnehmers oder wie man als Angestellter überleben kann mit Wein. Die Delegierten, die 900.000 tschechische Gewerkschaft repräsentieren, werden über die Hauptziele ihrer weiteren Tätigkeit in den kommenden 4 Jahren beraten. Auf dem Programm des 2-tägigen Kongresses steht auch die Wahl eines neuen Vorsitzenden der Gewerkschaftszentrale. Der bisherige Vorsitzende Richard Falber entschloss sich kürzlich für dieses Amt nicht mehr zu kandidieren. Jüngsten Informationen der tschechischen Nachrichtenagentur ČTK zufolge wird sich die Entsendung des 6. Feldlazaretts nach Afghanistan um etwa 2 Tage verzögern. Aufgrund eines entsprechenden Kabinettsbeschlusses, gebilligt durch beide Kammern des Parlaments, will das NATO-Mitglied Tschechien einen Beitrag zum internationalen Kampf gegen den Terrorismus leisten. Die Verlegung des Kontingents kompliziert sich dadurch, dass die Regierung die dafür erforderlichen Finanzmittel bisher nicht bereit hat. Diesbezüglich gedenkt sie, den Aufenthalt des Feldlazaretts und dessen Personals in Afghanistan durch Schuldscheine im Wert von 600 Millionen Kronen, das sind ca. 20 Millionen Euro, zu finanzieren. Darüber muss erst das Parlament entscheiden. Tschechien hatte bereits Mitte März eine C-Waffenabwehreinheit nach Kuwait entsandt. 5 niederländische Experten für nationale Minderheiten sind dieser Tage in Ostrava, um Pädagogen und Sozialmitarbeiter im Bereich der Integration der Roma in die Gesellschaft zu beraten. Es handelt sich hierbei um ein Projekt, an dem die nordmährische Stadt langfristig mit Partnern aus Holland zusammenarbeitet. Das Projekt wurde vom niederländischen Verband der Städte und Gemeinden konzipiert und auch finanziell unterstützt. 2 Drittel der Tschechen sind zufrieden mit ihrem Lebensstandard im eigenen Haushalt, wogegen 1 Drittel diesen als ausgesprochen schlecht bewertet. Dies geht aus einer heute veröffentlichten Umfrage des Prager Zentrums für öffentliche Meinung, CVVM, hervor. Im Vergleich zum Jahresbeginn hat sich die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Lebensniveau um 6% erhöht. Das waren die Meldungen. Weiter geht es mit dem Tagesecho.
Tagesecho.
Zu den tagesaktuellen Berichten von Radio Prag begrüßt Sie nun am Mikrofon Silvia Schultheis. Folgende Themenschwerpunkte haben wir für die heutige Sendung gewählt. Premier Miloš Zeman traf in Minsk mit Vertretern der weißrussischen Opposition zusammen. Der Beschluss der Regierung, im Kampf gegen die Korruption künftig auf eine gesteuerte Provokation von Beamten zurückzugreifen, hat in Tschechien unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Der mährische Ort Nový Jičín, Neutitschstein, ist zur historischen Stadt 2001 ernannt worden. Der tschechische Premier Miloš Zeman ist während seines 1-tägigen Besuchs in Minsk mit Vertretern der weißrussischen Opposition zusammengetroffen. Eine Begegnung mit Präsident Lukaschenko allerdings wurde von ihm abgelehnt. Mehr zu Zemans Stippvisite in Minsk von Martina Schneidergauer.
Premier Zeman besuchte Weißrussland als Chef einer Mission des Ausschusses für Frieden, Demokratie und Menschenrechte der Sozialistischen Internationale. Mit Staatsoberhaupt Lukaschenko wollte Zeman nur unter der Bedingung zusammentreffen, wenn an einem solchen Treffen auch Vertreter der nationalen Opposition teilnehmen dürften. Diese Forderung wurde vom weißrussischen Kabinett jedoch nicht akzeptiert. Die Themen der Gespräche waren den Worten von Semansprecher Liborouček zufolge die Anwendung der Menschenrechte in Weißrussland, die Bildung einer demokratischen Opposition, die Zusammenarbeit zwischen den Oppositionspartnern sowie die Vorbereitung auf die Kommunalwahlen. Die weißrussischen Sozialdemokraten informierten Seman unter anderem über die Hindernisse, die ihnen vom Lukaschenko-Regime gestellt werden. So ist der Parteichef Nikolai Statkevich erst vor kurzem verhaftet worden. Rouček erklärte, Lukaschenko sei ein autoritärer Führer, ein Diktator, der überhaupt letzte Diktator in Europa nach dem Zusammenbruch des Milosevic-Regimes. Wie die Agentur Interfax berichtete, hat Seman Weißrussland als ein politisches Museum auf der Landkarte Europas bezeichnet. Jan Marian, den Koordinator für Weißrussland bei der tschechischen humanitären Stiftung Mensch in Not, fragte ich nach seiner Meinung über Semans Besuch in Minsk.
Unsere Reaktion ist eigentlich positiv, weil Herr Seman hat nicht Präsident Lukaschenko getroffen und das war eine Unterstützung von Opposition. So, wir sind zufrieden, dass es so lief.
Haben Sie Informationen direkt aus Minsk, nicht nur aus Medien, die hier veröffentlicht wurden?
Nein, leider haben wir nur Informationen von Medien.
Meinen Sie persönlich, dass Lukaschenko auf diesen Besuch reagieren wird?
Ich bin der Meinung, dass er nicht reagieren wird, weil er kann es nicht propagandistisch missbrauchen. So, ich bin der Meinung, dass dort keine Reaktion wird.
Inwieweit seine Organisation den weißrussischen Dissidenten helfen kann, dazu noch einmal Jan Marian.
Wir unterstützen diese Leute, diese Organisationen. Wir organisieren verschiedene Veranstaltungen hier in Prag oder manche Leute kommen auch nach Weißrussland. Und es ist sehr wichtig, diese Unterstützung ist sehr wichtig, aber ich möchte sagen, dass vor allem ist wichtig die Lage in Belarus oder in Weißrussland. Und wir können helfen, aber wir können es nicht entscheiden, die Situation.
Arbeiten Sie auch mit den Weißrussen, die hier leben, zusammen?
Wir haben Kontakte mit ihnen, aber unsere Stiftung hilft die Flüchtlingen nicht. Es gibt andere Organisationen, die mit ihnen arbeiten.
Meinen Sie, dass die Menschen in Weißrussland nach wenig informiert sind?
Ja, viele Leute sind wenig informiert, weil die unabhängigen Medien sehr schwach sind und es gibt keine demokratische Television und so weiter. So, viele Leute haben keine Information davon, aber es ist wichtig, dass junge Leute sich für die Politik interessieren, manche, und haben auch Internet. So, es ist sehr wichtig, diese Leute zu unterstützen, vor allem die Jüngsten.
Haben diese Leute überhaupt die Möglichkeit auszureisen?
Ja, sie haben die Möglichkeit und das ist sehr gut. Sie können nach Polen kommen, nach Russland auch und Russland ist in einer besseren Lage jetzt, mehr demokratisch als Weißrussland, viel mehr demokratisch.
Am Mikrofon war Jan Marian, der in der tschechischen Stiftung Mensch in Not die Hilfe für Weißrussland koordiniert.
Wie wir bereits ausführlich berichteten, hat die Regierung beschlossen, in ihrem Kampf gegen die Korruption auf eine gesteuerte Provokation von Beamten zurückzugreifen. Diese Ankündigung hat die verschiedensten Reaktionen ausgelöst. Olaf Barth berichtet.
Innenminister Stanislav Gross konnte die Regierung davon überzeugen, dass die Agents Provocateurs ein notwendiges Instrument im Kampf gegen die fortschreitende Korruption seien, denn der Polizei falle es immer schwerer, die Delikte nachzuweisen. Die Opposition spricht hingegen von einem Versagen der Regierung im Kampf gegen die Korruption und von der Rückkehr zum Polizeistaat. Wir wollten Meinungen solcher Personen hören, die nicht durch die Zwänge des Wahlkampfes beeinflusst sind, und fragten die Direktorin der Prager Niederlassung der internationalen Antikorruptionsorganisation Transparency International, Adriana Krnáčová, was sie von der angestrebten Methode halte.
Tak určitě si myslím, že je to efektivní postup, není to samozřejmě systémová změna, ale je to přímý nějaký.
Ich denke, dass es ganz bestimmt ein effektiver Schritt ist. Es ist zwar keine Systemänderung, aber es ist eine positive Maßnahme, ein weiterer Kontrollmechanismus. Wir begrüßen also die Entscheidung, da dieses System auch in den USA und in anderen Staaten funktioniert hat.
Krnáčová verweist allerdings darauf, dass die mittels der gesteuerten Provokation überführten Beamten nicht strafrechtlich verfolgt werden können, aber zumindest habe man eine Handhabe, sie augenblicklich aus dem Dienst zu entfernen. Innenminister Gross hat in diesem Zusammenhang zwar Änderungen des Rechtssystems nicht ausgeschlossen, der stellvertretende Polizeipräsident Miroslav Antl meint allerdings, dass das Verfassungsgericht, das die strafrechtliche Verfolgung vom Staat provozierter Delikte nicht zulässt, seine Meinung wohl kaum ändern werde. Außerdem befürchtet Antl, die Methode könnte auch missbraucht werden. Dazu Krnáčová.
Jedes in sich abgeschlossene System ist in gewisser Weise gefährlich und missbrauchbar. Es wird also darauf ankommen, das System transparent zu gestalten. Es sollte genau festgelegt werden, wie man die sogenannten Provokateure auswählt, wie die Kontrollmechanismen aussehen, welche Sanktionen verhängt werden. Dann wird es auch keinen weiteren Ansatz für Korruption oder Filz geben.
Und was meint die Direktorin der unabhängigen Organisation Transparency International zu den Vorwürfen der Opposition, die Regierung habe im Kampf gegen die Korruption versagt?
Sie hätte wohl keine Eins darauf bekommen. Ich befürchte, die Bewertung würde wohl eher im unteren Schulnotenbereich angesiedelt sein. Aber man kann natürlich nicht sagen, dass sie versagt habe. Allein die Tatsache, dass dieses Regierungsprogramm vorgelegt wurde, zeigt ja schon den Willen der Regierung, etwas zu unternehmen.
Inwiefern dieser Wille dann auch in die Tat umgesetzt wird, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Übrigens, in ersten Reaktionen auf den Regierungsbeschluss nahmen die Vertreter der Polizeibehörden das Vorhaben eher positiv auf, während sich die Zollbeamten eher kritisch äußerten.
Zur historischen Stadt des Jahres 2001 ist der nordmährische Ort Nowy Jiczyn Neutitzstein ernannt worden. Er wurde mit dem Preis für die beste Realisierung des Programms Erneuerung städtischer Denkmalschutzzonen ausgezeichnet. Dieses Programm wurde im Jahr 1992 von der tschechischen Regierung beschlossen. In Zusammenarbeit mit der Vereinigung historischer Orte Böhmens, Mährens und Schlesien wurde zwei Jahre später der besagte Preis ausgeschrieben. An dem Wettbewerb beteiligten sich dieses Jahr ca. 35 Städte. Neben Nowy Jiczyn waren Františkovy Lázně, Franzensbad und Prachatice für den Preis nominiert. Warum ihn letztlich Nowy Jiczyn erhielt, fragte Radio Prag Jana Koksova von der Vereinigung historischer Orte in Böhmen, Mähren und Schlesien.
Program regenerace, který tam probíhá už od roku 1992, dospěl do takové fáze.
Das Erneuerungsprogramm, das dort bereits seit 1992 läuft, ist jetzt in eine Phase gelangt, wo außer der Renovierung von Fassaden und der vollständigen Erneuerung vieler Gebäude auch das gesamte städtische Beleuchtungs- und Informationssystem erneuert wurde. Diese Stadt hat einfach durch die Erhaltung der Authentizität des unikalen Stadtkerns solche Eigenschaften erlangt, dass sie sich diesen Preis einfach verdient hat.
Die Bedeutung, die die Verleihung des Preises und der Titel Historische Stadt 2001 für Nowy Jiczyn hat, ist nach Meinung von Jana Kopsova beträchtlich, denn
to ocenění v samotném městě vede lidi k tomu,
in der Stadt selber führt das dazu, dass man sieht, dass die Mittel für die Erneuerung von Denkmälern nicht völlig umsonst ausgegeben wurden. Denn man muss auch sehen, dass die Bürger gerne an ihre eigenen Probleme erinnern und die Stadtverwaltung sich immer entscheiden muss, wofür sie die zur Verfügung stehenden Mittel ausgibt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir dank der Medien in den Vordergrund des Interesses gelangen. Eine Stadt, die damit werben kann, historische Stadt des Jahres zu sein, wirkt mit Sicherheit weitaus mehr Interesse bei den Touristen.
Die österreichisch-tschechischen Beziehungen durchleben derzeit wohl nicht ihre besten Momente. Doch den Tourismus scheint die Politik wenig zu beeinflussen. Die Anzahl der tschechischen Touristen, die im zu Ende gegangenen Winter die Alpenrepublik besucht haben, war höher als je zuvor. Dagmar Keberlova hat weitere Informationen.
Die Tschechen fahren immer öfter in das südliche Nachbarland. Die Zahlen steigen stetig, bestätigte die Direktorin des österreichischen Verkehrsbüros in Prag, Ingrid Zieder, gegenüber Radio Prag.
Wir haben 2001 ein neues Rekordergebnis erzielt mit insgesamt 223.000 Ankünften, also Reisenden, und 760.000 Übernachtungen. Der tschechische Gast schätzt sehr unser Wintersportangebot und es kommen deswegen auch ein bisschen mehr Gäste im Winter, ungefähr 2/3. Allerdings stellen wir fest, dass der Sommer, speziell der Bergsporttourismus, Wandern, Trekking, Rafting, immer mehr an Bedeutung gewinnt und da haben wir jetzt ungefähr einen Anteil von 36%.
Die Zahlen aus der gerade abgeschlossenen Wintersaison übersteigen dabei eindeutig alle anderen Nationen, so Direktorin Sieder.
Von der abgelaufenen Wintersaison verfügen wir zurzeit über die Daten von November bis Jänner und da sehen wir sogar eine Steigerung von 26%. Dieser Zuwachs, der liegt weit über allen anderen Nationen. Es war zwar die österreichische Wintersaison generell sehr, sehr gut. Also wir haben auch sehr gute Steigerungen aus den Niederlanden zum Beispiel, Belgien. Aber die Tschechische Republik ist an der Spitze. Also wir sehen da einen anhaltend positiven Trend.
Den Grund dafür sieht Ingrid Sieder im ansteigenden Boom des Tourismus generell sowie in der geografischen Nähe Österreichs und im guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Bild des tschechischen Touristen hat sich in den letzten 11 Jahren gewandelt, was auf die gestiegene Kaufkraft der Tschechen zurückzuführen ist. Früher kamen sie eher nur für einen Tag, heute wählen sie alle Arten der Unterbringung.
Mittlerweile haben wir zum Glück ja 11 Jahre Erfahrung mit tschechischen Gästen und dementsprechend hat sich das Bild gewandelt. Wir sehen auch, wenn wir uns die Unterkunftswahl anschauen, eine total breite Streuung. Also das reicht von 5-Sterne-Betriebe bis zu Urlaub am Bauernhof. Sehr beliebt und im Steigen sehen wir Apartments.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war unser Tagesecho vom 19. April. Bleiben Sie aber noch weiter dran, denn jetzt geht es gleich weiter mit der Rubrik im Spiegel der Medien. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie nun nochmals auf den Frequenzen von Radio Prag willkommen, diesmal zu unserer regelmäßigen Rubrik im Spiegel der Medien. In der heutigen Sendung hören Sie ein Gespräch mit Karl-Peter Schwarz, dem politischen Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Prag. Er ist bereits zum zweiten Mal als Berichterstatter in der tschechischen Hauptstadt und erinnert sich in den folgenden Minuten unter anderem an seine Anfangszeit in Tschechien unmittelbar nach der Wende von 1989. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Herr Schwarz, Sie sind jetzt bereits zum zweiten Mal in Prag als Korrespondent, zuerst für die Wiener Presse, jetzt für die FAZ. Wenn Sie vergleichen, als Sie Anfang der 90er Jahre hier waren, die Situation mit der jetzigen, wo hat sich Ihrer Meinung nach der gesellschaftliche Diskurs hier im Land verändert?
Enorm. Es ist gewaltig, was sich in diesen 10 Jahren geändert hat. Ich habe das Land 1995 im Februar verlassen und bin im Oktober 2000 zurückgekehrt. Und diese 5 Jahre waren gewaltig. Also da hat sich in den Verhaltensweisen der Menschen, in der Politik, in den Medien, überall hat sich also enorm viel verändert. Und hauptsächlich zum Positiven hin. Also ich bin froh und glücklich darüber, dass diese Entwicklung so vonstatten gegangen ist. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass die Tschechische Republik schwere Defizite aufzuweisen hätte, sei das jetzt ökonomischer, politischer oder kultureller Art. Ganz im Gegenteil, das ist eines der interessantesten Länder in Mitteleuropa überhaupt. Als ich das erste Mal hierher kam, das war im Sommer 1990, da war zwar die Entmachtung der Kommunisten bereits Geschichte, aber das Land selbst war noch völlig, noch in den Strukturen von fast 50 Jahren kommunistischer Herrschaft befangen. Und für mich war unglaublich interessant die Rasanz, mit der sich dieser Transformationsprozess in diesem Land abgespielt hat und wodurch er bewirkt wurde. Für mich war unglaublich interessant, ganz grundlegende Erfahrungen machen zu können über den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Markt und Demokratie und ähnlichen Dingen, die hier in der Tschechischen Republik auf fast klassische Weise durchexerziert wurden. Und mir hat also auch der neue Umgang mit der Freiheit, der Spaß an der Freiheit in diesem Land sehr gut gefallen. Und das ist immer noch der Fall. Natürlich gibt es also wie in jedem Staat und in jeder Gesellschaft Probleme und es gibt Schattenseiten, aber ich muss sagen, es ist ein äußerst lebenswertes Land, ein Land mit einer sehr hohen Lebensqualität und ich freue mich darauf, dass dieses Land bald in der Europäischen Union sein wird.
Es ist ja eine der Hauptklagen immer von deutschen Auslandskorrespondenten hier,
dass der Berichterstattung viel zu wenig Raum beigemessen wird. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat eine sehr starke Berichterstattung über die Tschechische Republik. Wie erklären Sie sich das?
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat eine Tradition in diesem Raum. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat diese mitteleuropäische Problematik immer sehr ernst genommen und hat die in ihrer außenpolitischen Berichterstattung auch immer berücksichtigt. Und die Tatsache, dass einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung selbst hier mal Korrespondent war, zeigt ja, dass es also eine Verbindung gibt, die bis in die Führungsspitze der Redaktion reicht. Wissen Sie, wenn man sich für ein Land interessiert, dann ist der Platz nie genug. Also ich höre zwar auch immer, ich kriege so viel Platz für meine Artikel, ich habe den Eindruck ganz und gar nicht, ich hätte gerne einen doppelten Platz dafür, den kriege ich leider nicht. Und natürlich verstehe ich das auch, wenn also, dass es nicht nur in der Tschechischen Republik wichtige Ereignisse gibt.
Sie haben auf der letzten deutsch-tschechischen Konferenz in Iglau davor gewarnt, die positive Berichterstattung über Tschechien überzubewerten. Sie haben als Beispiel genannt, dass normale Städtepartnerschaften, die heutzutage einfach schon zum Alltag gehören, niemanden interessieren. Jetzt könnte man dem entgegensetzen, dass das durch zu starke Konfliktorientierung der Medien gerade diese Normalität auch ein wenig überschattet wird. Kann man wirklich davon ausgehen, dass in Deutschland diese Normalität so präsent ist?
Ja, absolut. Also ich glaube nicht, dass irgendein deutscher Leser von vornherein einmal erwarten würde, dass die deutsch-tschechischen Beziehungen nicht normal sind. Warum sollten sie nicht normal sein?
Man hört immer wieder von Schulklassen, die hierher kommen und wirklich ganz erstaunt sind, dass es hier quasi westliche Standards gibt, weil sie einfach Tschechien mit einem Ostland verbinden.
Ja, es dauert natürlich eine Zeit lang, bis sich, sagen wir mal, große historische Veränderungen, bis in alle Verästelungen herumgesprochen haben. Aber bei den vielen deutschen Touristen, die nach Prag kommen, die Stadt kennen, die Stadt lieben, die immer wieder nach Prag oder auch andere böhmische und mährische Städte kommen, ich habe nicht den Eindruck, dass hier die Leute glauben, das sei etwas ganz Besonderes oder etwas Falsches oder Schlechtes oder ein Land, das nicht den Standards entspricht. Den Eindruck habe ich gar nicht. Ich habe den Eindruck, dass die Normalität auch in den deutsch-tschechischen Beziehungen allgemein bekannt ist. Aber die Frage der Berichterstattung ist ein bisschen eine andere. Also es ist ja nicht so, dass der Journalist sich das aussuchen kann, worüber er schreibt. Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut. Ich kann nicht Aufmerksamkeit meiner Leser beanspruchen für banale Dinge, die ohnehin erwartet werden. Um das also ein Beispiel zu sagen, wenn Ihnen jemand erzählt, dass der Nachbar heute in der Früh über die Straße gegangen ist, sich beim Bäcker Brot gekauft hat und danach eine Zeitung und dann wieder zurück in seine Wohnung, dann werden Sie sagen, naja, warum erzählt er mir das eigentlich? Das macht er doch jeden Tag. Wenn er Ihnen aber erzählt, stellen Sie sich vor, der Nachbar ist heute über die Straße gegangen und ist von einem Auto niedergestoßen worden, werden Sie sagen, oh Gott, kann ich irgendwas unternehmen? Und in einer ähnlichen Weise ist das leider auch bei der politischen Berichterstattung. Immer dann wird es für uns interessant, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten.
Jetzt gibt es ja aber auch Fälle, die von den Medien wirklich der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden. Also ich denke zum Beispiel an diese grenzenlose Schule im Zittauer Dreiländereck, die eigentlich gerade durch diese Aufmerksamkeit der Medien überhaupt erst ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist. Denken Sie da nicht, dass die Medien vielleicht auch gezielter solche Beispiele suchen und dann darüber berichten sollten?
Also wenn es Beispiele gibt, die etwas Verblüffendes, etwas Neues, etwas Unerwartetes in sich bergen, sei das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht, dringt das in die Medien ein. Ich habe genügend positive Berichte, sollte sich der Eindruck entstehen, wir berichten nur negativ. Für uns Medien sind die Brüche interessant, sind die Konflikte interessant. Das heißt nicht negative Berichterstattung, das sind zwei völlig verschiedene Fragen.
Sie hatten geäußert, dass Sie sich nicht als Vermittler oder als Rädchen in diesem deutsch-tschechischen Dialog fühlen würden als Journalist.
Das hängt damit zusammen, dass ich einfach Berichterstatter bin. Ich bin nicht Missionar. Ich habe nicht die Welt zu verbessern. Ich habe nicht die Beziehungen zu verbessern. Ich habe überhaupt nichts zu verbessern, sondern ich habe zu berichten, wie die Dinge sind. Und dem mündigen Leser ein Urteil zu überlassen, also dem das Material in die Hand zu geben, damit er sich ein Urteil bilden kann. Und das versuche ich zu tun, wie die meisten anderen Kollegen auch.
Vielleicht noch eine Frage zu der Situation der Medien hier. Auf der einen Seite gab es Ende vorletzten Jahres diesen Fernsehstreik, wo durch die Welt ein Bild ging, dass die Tschechen für ihre Medienfreiheit auf die Straße gehen. Und dann gibt es jetzt in jüngster Zeit diese wiederholten Attacken von Politikern auf die Medien. Als letztes der Vorwurf von Kulturminister Dostal, dass eigentlich diejenigen Medien hier, die von deutschen Verlagshäusern rausgegeben werden, tendenziell berichten über das deutsch-tschechische Verhältnis. Ist das symptomatisch, so eine Äußerung zum Beispiel von einem tschechischen Kulturminister?
Naja, leider ja. Nicht, also das zeigt, dass Herr Dostal bis über beide Ohren noch in einer Denkungsweise verhaftet ist, die man nach 1989 in diesem Land nicht mehr erwartet hätte. Eigentlich halte ich das für eine skandalöse Aussage. Es ist auch ein skandalöser Versuch, sich dazu einzuzementieren in einer Festung, um sich da politisch zu verteidigen gegenüber einer sehr lebhaften, sehr intensiven, sehr freimütig offenen und ehrlichen Diskussion in der Tschechischen Republik unter tschechischen Intellektuellen in den tschechischen Medien. Und statt sich dagegen zu verwehren und das Ganze zu diffamieren und zu bedrohen, wäre es eigentlich die Aufgabe der Politik, diesen Dialog mit diesen Leuten zu suchen.
Sie hörten ein Gespräch mit Karl-Peter Schwarz, dem politischen Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Prag. Und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.